Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier spricht Mella, mich kennt ihr ja schon. Und heute gibt's keine Solo-Folge, sondern ich habe mal wieder eine hochkarätige Gästin an meiner Seite. Ich freue mich total, dass die liebe Martina dabei ist, Dr. Stotz Kinderpsychologie bei Instagram. Ein großer Kanal mit ganz, ganz vielen wertvollen Tipps. Und ich freue mich, dass wir heute über das Thema Wut bei Kindern sprechen, aber auch bei uns Eltern. Ich bin gerade hier total in dieser Phase mit meinem kleinen Sohn Felix und ich, also der Papa und ich. Wir geraten auch selber an unsere Grenzen. Deswegen wird das hier heute eine Folge, die auch mir zugutekommt. Aber erstmal hallo, liebe Martina. Danke, dass du da bist und stell dich doch gerne mal selber vor.
Hallo Melanie, ich freue mich so riesig, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen. Danke, dass ich zu Gast sein darf. Ja, mein Name ist Martina Stotz, genau, ihr findet mich bei Instagram und ich war viele, viele Jahre Grundschullehrerin und war davor an der Uni in der Forschung im Bereich der Entwicklungspsychologie, habe mich ganz viel mit Familiendynamiken auseinandergesetzt, genau, und habe dann auch in der Schulzeit als Beratungslehrerin gearbeitet, also mit Kindern auch in der Grundschule, in der Mittelschule, also auch mit älteren Kindern gearbeitet und war auch lange musikalische Früherzieherin, das heißt, ich habe so Kinder in jeder Altersstufe begleiten dürfen. Und jetzt bin ich seit vielen Jahren selbstständig, auch in der Elternberatung und begleite in erster Linie Eltern und pädagogische Fachkräfte und ja, in erster Linie online. Und seit einem Jahr bilde ich jetzt auf meiner Bindungsakademie Menschen zum Elternberater aus. Genau, das ist mein absolutes neues Herzensprojekt und so geht der Weg so vor sich hin, genau. Und ich bin total dankbar, weil das Thema Wut ist natürlich nicht nur in der Kindheit ein Thema, sondern vor allem auch im Erwachsenenalter. Und da ich sehr viel innere Kindarbeit mit Eltern mache und sehr tief gehe, auch in meinen Beratungen, ja, merke ich einfach immer wieder, es gibt Wege, mit Wut umzugehen. Und am schönsten ist es natürlich, wenn Kinder das bereits in ihrer Kindheit lernen.
Richtig schön, so wertvoll, was du da leistest. Also das resoniert total mit mir, auch dass du, glaube ich, auch diese ganzen Erfahrungen aus der Praxis mitbringen durftest. Na klar, du hast dann wahrscheinlich Sozialpädagogik auch studiert. Also da trifft
und Schullehramt, genau, ja.
Ah, ja. Ja. Da trifft so vieles aufeinander, weil ich merke das auch selber, wenn man dann diese Praxiserfahrung zusammen mit der Theorie einbinden darf, ist das so wertvoll. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich an meine eigene Schulzeit oder auch jetzt an die Kita bei meinem Sohn zurückdenke, da sind bestimmt viele verschiedene Menschen, die aufeinandertreffen, verschiedene Elternhäuser. Und auch in der Grundschule wirst du ja viel mit Thema Wut wahrscheinlich auch noch in Kontakt geraten sein, weil das für mich auch so ein Thema ist, da hatte ich letztens erst eine Aufnahme zu. Wenn ich mir schon vorstelle, wenn mein Sohn in die Schule muss, in Anführungszeichen, aber der hat so einen hohen Bewegungsdrang und er ist ein, ich weiß nicht, ob er ein gefühlsstarkes Kind ist, man hat ja immer so Begrifflichkeiten, neue moderne Begrifflichkeiten für diese Dinge. Genau, aber vielleicht starten wir da direkt mal rein. Wie viel Wut ist wirklich normal? Hörst du das auch?
Ja, genau.
Sorry, das ist mein Handy, ich habe es eigentlich leise. Okay, ich hoffe, das war's jetzt. Also wie viel Wut ist normal? Kann man das überhaupt klassifizieren? Und welche Intensität ist noch normal? Das wären vielleicht so meine ersten Einstiegsfragen an dich.
Also erstmal ist, glaube ich, gut zu wissen, dass Kinder in bestimmten Entwicklungsphasen einfach mehr Wut haben. Ja, also es liegt meistens daran, dass sie sich in der Autonomiephase befinden und je nach Entwicklungsstand des Kindes, auch nach Temperament des Kindes, kommt dann natürlich auch noch so dieses Temperament hinzu. Es gibt Kinder, die haben zum Beispiel eine sehr ausgeprägte erste Autonomiephase, also schon mit anderthalb und wollen alles selber machen und sind da dann schon sehr, sehr wütend und frustriert, wenn Dinge nicht so klappen, vor allem auch, wenn sie noch nicht so richtig sprechen können. Das ist ja auch sehr frustrierend, wenn sie noch nicht ausdrücken können, was sie möchten. Und genau, die zweite Autonomiephase ist dann so die Wackelzahnpubertät. Und das Spannende ist oft, wenn Kinder eine weniger ausgeprägte erste Autonomiephase mit Wut hatten, kommt es dann manchmal auch erst mit 5, 6 Jahren nochmal verstärkt. Und die dritte Autonomiephase ist dann im Teenageralter, natürlich die Pubertät. Und es ist total spannend, weil ich begleite ja viele Erwachsene und viele sagen auch, oder in Beratung finden wir das immer wieder raus, dass manche auch nie eine Autonomiephase hatten, nie wütend sein durften und die dann im Erwachsenenalter nachgeholt wird und dann ganz viel Wut kommt. Ja, das ist auch ganz spannend und genau, das ist erstmal schön zu wissen für den Hintergrund, auch fürs Verständnis. Und dann, wie du schon gesagt hast, gibt es eben Kinder, die wirklich gefühlt stärker sind, die einfach mehr zum Ausdruck bringen, wie sie sich fühlen, die allerdings auch Freude viel mehr zeigen, ja, und einfach grundsätzlich ihre Gefühle wahnsinnig nach außen tragen, die sehr lebendig sind. Ich finde, das immer total schön, das auch positiv zu sehen, denn oft sind Kinder, die eben sehr aufbrausend sind, dann auch in den anderen Bereichen, bei den angenehmen Gefühlen, sehr, sehr deutlich in ihrem Ausdruck. Und ja, es ist halt nur für die Eltern herausfordernd, gerade dann, wenn sie selbst als Kind nie diese Gefühle zeigen durften und diese Gefühle gedeckelt wurden. Und ich würde sagen, das ist eigentlich bei 80%, 90% aller Eltern so, dass sie das wirklich nicht zeigen durften. Das war nicht erwünscht. Wut, Trauer, unangenehme Gefühle waren einfach nicht erwünscht. Und das, da ist halt so dieses riesige Thema, warum es auch so schwer ist, Wut und Frust auszuhalten. Also ich nehme mich selbst nicht aus. Ja, ich finde es wahnsinnig anstrengend, weil einfach ich auch aufgewachsen bin, zwar mit einer bindungsorientierten Mama, nur zum Beispiel mein Papa hat es bei mir auch immer gedeckelt. Ja, und das ist so spannend dann zu sehen, wie es dann in einem so brodelt, gerade dann, wenn es um die engsten Bezugspersonen geht. Ja, das ist gerade die eigenen Kinder. Ja, ich sage immer, ja, das ist was ganz anderes, wenn ich als Beraterin von außen dir Strategien gebe, mit Wut umzugehen. Und dann ist es das eigene Kind und dann plötzlich stehst du wie der Ochs vom Berg.
Total, da sprichst du mir schon so aus der Seele, weil ich mich da auch an meine eigene Kindheit erinnere. Also bei mir war es oft so, wenn vielleicht auch gerade ich als Mädchen zu laut und zu wütend war, ich wurde oft aufs Zimmer geschickt. Also meine Eltern waren nicht dolle mit Strafen oder mit Schlagen und sowas auch gar nicht mit dabei. Aber trotzdem kann ich mich sehr daran erinnern, wenn ich zu schwierig war, habe ich abgespeichert, dann musste ich mich alleine im Zimmer wieder runterregulieren. Ich durfte dann erst wieder rauskommen, wenn ich quasi wieder normal drauf war oder wie man es nennen mag. Ne? Und das war für mich, muss ich sagen, sehr prägend. Und ich glaube, kannst du ja vielleicht auch nochmal deine Einschätzung dazu geben, wie du dazu stehst? Begriffe sind da vielleicht auch Co- und Selbstregulation und was vielleicht auch wichtig ist in einem bestimmten Alter, dass Eltern diese Gefühle, auch diese starken Gefühle begleiten. Ist das sinnvoll, das am Anfang gerade noch zu machen oder ist es auch mal sinnvoll, dass die Kinder sich alleine runterholen? Lernen dürfen.
Also erstmal, Melanie, ich bedauere das, weil du hättest ja auch jemand gebraucht, der für dich da ist und ja, der dich akzeptiert hätte mit deinem Gefühl, weil das ist nämlich diese Grundhaltung, die ich Eltern vermittle. Mhm. Ist einfach wichtig, ja zu diesem Gefühl zu sagen. Also voll in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, ja, mein Kind ist jetzt wütend. Das ist weder schlecht noch gut, sondern aha, das ist jetzt so. Ja, mein Kind ist jetzt wütend und meine Aufgabe als Bezugsperson ist es, für mein Kind da zu sein. Und Dasein bedeutet halt nicht, das Kind aufs Zimmer zu schicken und alleine zu lassen. Es sei denn, das Kind möchte alleine sein. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied, weil Kinder fangen dann so an mit 5, 6 Jahren, auch wenn sie sich anfangen zu schämen, das hat mit der Entwicklung zu tun, dann wollen die manchmal auch so ihren Raum haben. Das kennen wir Erwachsene ja auch, dass es manchmal total schön ist, für sich zu sein, wenn man starke Gefühle spürt. Und so ist es bei Kindern irgendwann auch. Und dann ist es durchaus in Ordnung, ein Kind auch mal ein paar Minuten mit den Gefühlen zu lassen, wenn das Kind es wirklich möchte und man weggeschickt wird. Mhm. Nur davor, gerade auch in diesen frühen Entwicklungsphasen, sind Kinder einfach ihren Gefühlen einfach hilflos ausgeliefert. Und ich sage dann gern immer, das ist wie so ein großer Gefühlselefant, der durch den Körper wütet beim Kind. Und das Kind kann sich überhaupt nicht dagegen wehren. Das wird einfach davon übermannt und weiß gar nicht, was da passiert und was da los ist. Und wenn ich als Kind dann abgewertet werde für dieses Gefühl, dann denke ich ja automatisch oder lerne diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, weil ich bin ja gerade, meine Wut, ich fühle das gerade und irgendwie bin ich damit nicht okay. Und drum habe ich auch immer so diesen feinen Unterschied zwischen, es gibt einerseits das Gefühl und Gefühle sind immer okay und es gibt das Verhalten. Und beim Verhalten braucht es natürlich Unterstützung, dass ein Kind lernt, sozial verträglich mit Wut umzugehen. Also das ist mir auch ganz wichtig, denn oft wird es jetzt so ein bisschen verwechselt, ja, Kinder sind halt wütend und das ist so die Bindungsbedürfnisorientierung und dann dürfen die da alles rauslassen, sollen das so machen, ja, und so. Und an der Stelle, da sag ich immer, nee, wir brauchen gerade mit Blick auf Gewaltprävention und auch immer mehr Mobbingfällen hier in unserer Gesellschaft unbedingt Eltern, die ganz klar dem Verhalten eine Grenze setzen. Und das ist, glaube ich, diese große Kunst. Ja, einerseits möchte man inzwischen als bindungsorientierte Mutter, Vater für das Kind da sein, die Wut auch zulassen. Und dann andererseits soll man auch noch Grenzen setzen, nur wie, und das auch noch liebevoll. Also Eltern von heute haben es schon auch nicht leicht.
Ich habe gleich mehrere Beispiele im Kopf. Vielleicht können wir ein bisschen tiefer reingehen, damit das für mich, aber auch vielleicht für die zuhören, noch klarer wird. Mein Sohn hat, glaube ich, mit 10 Monaten ungefähr schon angefangen, Wutausbrüche zu bekommen. Ich fand das sehr früh und war auch überfordert und dachte mir, hä, ich dachte, das heißt Terrible 2, was ist jetzt hier los? Also er hat wirklich angefangen, da auch schon den Kopf auf den Boden zu hauen, was mir Sorge bereitet hat, aber das ist irgendwann wieder verschwunden. Aber ich würde gerne die anderen Beispiele noch kurz schildern, bevor du vielleicht auf die so chronologisch eingehen kannst. Das wäre ein Verhalten, was ich im Kopf hätte. Dann auf jeden Fall beißen, hauen ist auch immer noch ein Thema bei uns. Und vielleicht ganz klassisch im Supermarkt, das Kind kriegt seinen Wutanfall, weil die Süßigkeit heute nicht gekauft wird, wälzt sich da auf dem Boden, das habe ich auch noch im Kopf. Und natürlich ist das dann in meinen Augen besonders schwer, weil das Umfeld dich beobachtet, dich vielleicht auch bewertet und dann ja ganz häufig diese Sätze kommen, die Mutter hat ihr Kind nicht im Griff.
Ja.
Das wären vielleicht so drei typische Situationen, glaube ich, auf die du vielleicht eingehen könntest. Das sind ja wahrscheinlich auch Verhalten, vielleicht auf die du angespielt hast. Das ist mir so eingefallen, was so jetzt bei meinem eigenen Kind auf jeden Fall gerade so abgeht.
Ja, genau. Also jetzt mit 10 Monaten ist es natürlich so, das Kind ist ja wahnsinnig davon abhängig, dass du einfach diese Wut begleitest und fürs da bist. Deswegen hast du nichts falsch gemacht als Mama, sondern das sind einfach Gefühle, die auch raus müssen. Vielleicht auch eine Form von Reizverarbeitung. Gerade so in diesem ersten Jahr sind Kinder auch manchmal wahnsinnig wütend, weil ihnen einfach alles zu viel ist oder sie sehr reizoffen zum Beispiel sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf dein Kind zutrifft, dass es auch viel Ruhe und Entspannung braucht. Und dann ist es manchmal so ein Signal, dass es vielleicht auch eine Umstellung zum Beispiel im Tagesrhythmus braucht, ja, dass es mehr Ruhe braucht oder vielleicht war auch in dieser Zeit irgendwas anderes, ja, entwicklungsbedingt und es passiert und dann ist es auch schwierig, wenn das Kind vielleicht irgendwo Schmerzen hat und also das sind ja oft so unergründliche Dinge, die wir auch nicht sofort wissen, die dann zu sehr viel Wut führen können. Und Kinder reagieren halt anders, also unterschiedlich drauf. Die einen Kinder sind vielleicht eher weinerlich, die anderen sind richtig wütend. Das ist auch gerade in dem Alter, wenn Kinder noch nicht sprechen können, wirklich eine Herausforderung, da feinfühlig drauf zu reagieren und immer alles irgendwie abzuwägen und rauszufinden. Also
ja. Ich glaube, es wurde tatsächlich besser, als er endlich krabbeln und laufen konnte. Also krabbeln konnte er, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ja schon, aber er war in meinen Augen immer sehr frustriert, dass irgendwas nicht geklappt hat und er sich nicht ausdrücken konnte. Aber hätte ich irgendwas machen können, weil wir haben versucht, dann dieses Verhalten halt irgendwie in richtige Bahn zu lenken. Wir hatten ja auch das Gefühl, er tut sich weh. Also hätte ich da noch irgendwas machen können?
Also auf jeden Fall, wenn er sich den Kopf auf den Boden haut, sofort dazwischen gehen und sagen, stopp und dein Kopf bleibt unverletzt und ich passe auf dich auf. Und dann ist oft so eine Strategie umlenken. Also ihm irgendwas anbieten, was ihn dann wieder reguliert und runterbringt, ein Lied vorsingen. Das ist so die sogenannte Koregulation, dass sozusagen die eigene innere Ruhe das Kind automatisch ansteckt. Also ich sage immer, Nervensysteme sind ansteckend, die übertragen sich aufeinander und drum ist auch dieses ruhige Atmen zum Beispiel dann wichtig, damit das Kind merkt, die Mama ist in einer ruhigen Atmung, das überträgt sich automatisch. Und was ich auch immer so wertvoll finde, ist, das vermittle ich allen Eltern, das habe ich geprägt, die Haltung habe ich damals als Studentin irgendwann für mich entdeckt, die sogenannte Aha-Haltung. Also nicht zu sagen, oh Gott, jetzt macht mein Kind so was Schlimmes und jetzt ist es wütend. Das ist ja total wertend, ja. Und wenn ich in so eine Aha-Haltung gehe, aha, jetzt ist es gerade wütend, jetzt möchte ich gerade was lernen, okay, meine Aufgabe ist, fürs da zu sein, bin ich automatisch in einem ruhigeren, neutraleren Zustand. Und die Aha-Haltung, die wenden Eltern in jeder Entwicklungsphase an, die ich begleite. Und das würde ich jetzt in dieser Phase sagen, dann das Beispiel mit dem Supermarkt, das ist natürlich, wie du schon sagst, ein riesiger Druck. Und da geht es auch wieder zuerst um die Selbstregulation. Weil eigentlich, das Kind möchte ja nur zum Ausdruck bringen, dass es gerade diese Süßigkeit haben möchte. Und so gesehen ist die Welt in Ordnung. Ja, es geht nicht um Leben und Tod. Es ist eigentlich alles okay. Ja, nur es fühlt sich in dem Moment oft für Eltern so bedrohlich an, weil die Wertung von außen kommt, weil wir in der Kindheit gelernt haben, was denken denn die anderen und man muss das Kind im Griff haben und die ganzen alten Glaubenssätze und Muster, ja, die brechen über einen herein in dem Moment, weshalb es einem eigentlich oft fast unmöglich ist, selber runterzufahren. Und genau deshalb, gerade in der Öffentlichkeit, sind Gefühlsausbrüche bei Kindern oft so stark, weil die Eltern so hochfahren und ihr Nervensystem eben nicht regulieren können. Total nachzuvollziehen, ja, das kann man lernen mit der Zeit, ist ein Weg. Nur auch da wäre dann eher so dieses innere Mantra, ich bleibe bei mir in meinem Kind, ich atme ruhig, ich verlangsame meine Atmung. Es geht hier wirklich nur um mich und mein Kind. Ich sage immer, es ist hilfreich, sich vorzustellen, so eine Schutzblase um sich rum zu haben und alles andere auszublenden. Ja, als wäre man mit dem Kind in so einem kleinen Kokon Und es geht erstmal nur darum, selber ruhig zu werden und dann eventuell das Kind auch schnell aus der Situation zu tragen, egal wie sehr es sich wehrt. Also ich würde da zum Beispiel auch den Einkauf abbrechen, den Wagen irgendwo hinstellen, das Kind aus dem Supermarkt tragen, irgendwo ein ruhiges Örtchen suchen und warten, bis es überstanden ist. Das ist immer, es hat immer Vorrang. Ja, weil oft denkt man dann auch, ja, jetzt müssen wir den Einkauf noch zu Ende bringen und dann lieber irgendwo zu spät kommen. Und das sind so die Momente, wo Kinder auch wirklich spüren, die Mama ist für mich da, auch wenn ich in Not bin.
Schön. Das finde ich richtig sinnvoll, wirklich so einen praktischen Tipp an der Hand zu haben, weil ich gerade merke, ich bin so oft in meinem Alltag so starr in meinem Denken. Und ich finde, das macht auch das aus, was mir so viel Energie zieht. Also klar, ich werde andauernd unterbrochen, aber am meisten zieht mir, glaube ich, die Energie, das Denken, dass ich es durchziehen will, weil ich so darauf geprägt bin, alles zum Abschluss zu bringen, zu funktionieren. Und nein, ich kann jetzt nicht den Einkauf abbrechen, weil wir brauchen jetzt Essen und das war so auf der Tagesordnung. Ich merke das gerade erst dadurch, dass du das erzählst, weil bei mir noch gar nicht in meinem System war, zur Verfügung stand, du darfst den Einkauf abbrechen. Ja, voll die gute Idee. Dann bin ich automatisch aus dieser Situation raus, aber signalisiere auch meinem Kind, hey, du bist jetzt wichtiger und ich bin für dich da und wir schaffen das, so vielleicht, ne? Ja, danke für den Tipp.
Programm, Melanie, das, also einfach anspringen, das kannst du gar nicht steuern. Ja, ja. Du entwickelst ein Bewusstsein dafür und ja, das freut mich sehr. Ja. Du hattest noch ein drittes Beispiel genannt.
Welches genau, ich glaube, das ist auch das größte und aktuellste bei uns gerade und ich glaube vielleicht auch bei anderen Eltern, dieses Beißen und Hauen. Also mein Sohn ist ja 22 Monate alt aktuell, geht auch schon seit fast einem Jahr in die Kita. Und ich würde behaupten, noch ist dieses Beißen- und Hauen-Thema nicht in der Kita ein Thema, aber bei uns zu Hause auf jeden Fall. Und auch, sobald wir dabei sind und andere Kinder dabei sind, also wahrscheinlich wir als Sicherheit-Bezugsperson, dass er sich da mehr traut, so wirklich sein Verhalten zu zeigen, in der Kita scheinbar noch nicht. Mhm. Da wollte ich fragen, wie ich das unterbinden kann oder auch wieder umlenken kann, hattest du so schön gesagt. Weil klar, wir sagen Stopp und ich versuche, meine Grenze zu zeigen, aber es passiert halt immer wieder. Oder ist es ein Ding, das gehört zu der Entwicklungsphase dazu? Das sind auch die Situationen, wo ich ganz oft schon vom Außen auch gespiegelt bekommen habe, ja, der tanzt ja auf der Nase rum. Ach, und ja, leider ja. Ja. Deswegen schön, dass du heute da bist und das mit so einem, ja, ich fühle mich schon richtig gehalten bei dir. Also es tut gut, das mit dir zu besprechen.
Ja, vielen Dank auch für deine Offenheit. Also jetzt gerade, was das Beißen, Hauen und Schubsen angeht, das ist etwas, was in der Entwicklung bei vielen Kindern, nicht bei allen Kindern, nur bei sehr vielen Kindern vorkommt. Insbesondere Kinder, die einen ganz starken Willen haben, die gut für sich einstehen. Es gibt ja so autonomere Kinder und angepasstere Kinder. Also ich mag das nicht, Kinder in Schubladen zu stecken, nur es gibt einfach manche Charakterzüge, die sich sehr deutlich abzeichnen. Vermutlich bei deinem Kind auch, denn es wollte ja auch schon mit 10 Monaten ganz viel erreichen und vorwärts kommen und motorisch weiterkommen. Und dann ist es tatsächlich so, dass er in dem Moment sich entweder abgrenzen möchte und er einfach vielleicht signalisieren möchte, das ist meine Mama, mein Papa, auch wenn andere Kinder da sind. Das ist oft ein Grund, dass Kinder auch dann eifersüchtig sind oder Angst haben, sie selbst kriegen zu wenig Sicherheit und Aufmerksamkeit. Könnte ein Grund sein. Und was ich auch immer empfehle, wenn ein Kind in bestimmten Situationen immer so ein Verhalten zeigt, wie auf dem Spielplatz. Oder du hast ja gesagt, das ist immer, wenn andere Kinder da sind, oder?
Ja. Ja, auch in Einzelsituationen, aber auch vor allem, wenn andere Kinder da sind. Ja, das stimmt.
Dann könnte es durchaus einfach auch sein, dass ihm so diese Sicherheit fehlt. Mama und Papa sind trotzdem voll und ganz für mich da. Mhm. Weil in dem Moment, wenn Besuch da ist, andere Kinder da sind, ist man ja auch selbst als Gastgeber, Gastgeberin auch ein bisschen abgelenkt, möchte, dass es den Gästen gut geht. Und dann fehlt Kindern manchmal diese geistige Verbindung. Ja, und deswegen empfehle ich, wenn ein Besuch kommt, total beim Kind zu sein erstmal und gemeinsam mit dem Kind den Besuch zu begrüßen und gleich mal zu sagen, schau mal, magst du mal zeigen, was du vorbereitet hast zum Spielen und ganz eng auch geistig am Kind dran zu bleiben, auch körperlich. Und erst dann, wenn dieser Übergang geschafft ist, sozusagen ein bisschen locker lassen und sich mehr auf den Besuch konzentrieren. Das ist so eine Strategie, die vermittle ich in meinem Bindungskurs, die heißt Halt geben, dem Kind Halt geben, wenn es in neue Situationen kommt, in Übergangssituationen, durch körperliche und geistige Nähe.
Okay, sehr schön. Auch schon wieder sehr gut, was ich mitnehmen würde. Und ich habe gerade noch mal überlegt, wann diese Einzelsituationen auftreten. Ich glaube tatsächlich, wenn ich Grenzen aufzeige, Bei uns ist ganz klassisch, ich stille noch oder wir stillen noch und er möchte immer meinen Nippel zwirbeln. Also ganz, ganz intimes Detail hier und ich mag das gar nicht und das ist schon immer ein Thema und ich sage immer, Mama mag das nicht, Mama möchte das nicht. Oftmals, dass diese Wiederholung schon da ist, ist das jetzt drin. Aber manchmal wird er halt währenddessen wütend. Und das ist, glaube ich, so eine klassische Situation, wenn ich, glaube ich, eine Grenze bei mir aufzeige. Ich versuche auch gar nicht so oft Nein zu sagen, sondern irgendwie das anders zu umschreiben. Da wird er auch wütend. Also scheinbar, wenn er merkt, er darf jetzt hier nicht weiter, dann artet das oft in diese ja fast Gegenaggression aus, weil er scheinbar vielleicht auch mich dann als Aggressor wahrnimmt. Keine Ahnung, das sind nur so meine Gedanken, die da versuchen wiederzuspiegeln, was ich in dem Moment wahrnehme. Aber das ist es auf jeden Fall, glaube ich, viel.
Ja, genau. Er möchte natürlich das bekommen, was er möchte, weil er auch in der Autonomiephase ist. Und er braucht gleichzeitig auch genau das, was du tust. Also er braucht diesen Rahmen, diese Vorgabe. Und das Wichtige kommt jetzt, hast du, wenn du eine Grenze zeigst, jetzt in diesem speziellen Fall, auch eine gewisse Unsicherheit drin oder vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, weil vielleicht denkst du auch, er braucht es, um sich zu beruhigen. Das ist oft beim Grenzen zeigen so ein Thema, dass Kinder ganz genau jeden Funken von Unsicherheit und schlechtem Gewissen spüren. Und wenn du innerlich weißt, das ist mein Körper, es ist sogar wichtig, dass ich ihm beibringe, die eigenen körperlichen Grenzen zu wahren. Und deswegen ist es das Beste und Richtigste, was ich machen kann, zu sagen, stopp, das ist mein Körper. Ja, die Hände bleiben weg, zum Beispiel vom Nippel. Das würde ich ganz klar so formulieren. Und das ist sehr bestimmt mit einem ganz ernsten Gesichtsausdruck, dass er auch weiß, das meinst du wirklich ganz, ganz ernst. Und dann darf er frustriert und wütend sein. Nur er braucht so diese Standhaftigkeit von dir. Ist wahnsinnig schwierig. Und das mit einer Ruhe, einer Klarheit und einer extremen Bestimmtheit. Ja, das ist ja mein Körper, die Hände bleiben davon weg. Ist das klar? Also das ist so die Haltung.
Ja.
Und das hört sich erst so ein bisschen vielleicht hart an, nur das ist eigentlich keine Härte, sondern es ist eine warme, klare Grenze. Ja, und das hilft manchen Kindern. Heißt allerdings nicht, dass sie nicht trotzdem wütend sind. Ja, es ist frustrierend, manchmal Sachen nicht so machen zu dürfen. Und dann ist es auch da wieder wichtig, in die Aha-Haltung zu gehen und zu sagen, ja, jetzt ist er frustriert, das ist okay. Und weiter immer bei der Grenze zu bleiben. Denn wir überfordern Kinder oft oder denken oft, sie können sich alles merken. Und gerade in dem Alter vergisst er einfach, dass er das nicht darf, weil er das in der kognitiven Hirnreife noch gar nicht leisten kann. Das heißt, drum macht er es auch immer wieder, weil er es einfach zwischendrin vergisst. Und er einfach impulsgesteuert, intuitiv denkt, oh, das macht so viel Spaß, das mache ich jetzt wieder.
Kleine Unterbrechung mit einer ziemlich heißen Sponsorinfo von Fantasy. Wer das kennt, ihr wisst Bescheid. Für euch anderen da draußen, bei Fantasy geht's um erotische Audios, die, und das ist das Besondere, gemacht sind von Frauen für Frauen. Und weil da eben auch endlich mal wir Frauen im Mittelpunkt stehen, unsere Fantasien, unsere Vorlieben und unsere Bedürfnisse, stehen wir mit Fantasy auch regelmäßig vorm Höhepunkt. Macht Sinn, oder? Dafür gibt's erotische Stories, also Geschichten zum Miterleben von sanft bis spicy, in denen du die Hauptperson bist. Ihr bekommt den Sound echter Liebesspiele auf die Ohren oder ihr lasst euch von eurer Lieblingsstimme zum Masturbieren verführen. Es gibt über 1700 Audios, alle super hochwertig und ethisch produziert, absolut bodyneutral, finde ich richtig gut und eben verdammt heiß. Ihr könnt jetzt kostenlos reinschnuppern, denn da wartet schon ein Probemonat auf euch. Und weil es fair ist, gibt es 2 Tage vor Ablauf der Testphase immer eine Erinnerung, damit ihr nicht aus Versehen abonniert. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, klickt Fantasy, geschrieben F-E-M-T-A-S-Y oder ihr nehmt den Link in unseren Shownotes. Und wer auf den Geschmack kommt, mit unserem Code TALK spart ihr 25 Euro aufs Jahresabo. Und jetzt einmal durchatmen und weiter mit der Episode. Ich habe auch sehr viele Aha-Momente. Zusätzlich zur Aha-Haltung. Total, weil ich glaube, manchmal schaffe ich es, das total selbstbestimmt zu sagen, wenn ich irgendwie in einer guten Energie bin, ich habe gut geschlafen und so. Aber ganz oft bin ich, glaube ich, auch unsicher, so wie du das gerade gefragt hast. Und vor allem, weil ich das jetzt schon ja seit 22 Monaten durchspiele. Also klar, irgendwann hat das angefangen. Und ich mir denke, es funktioniert nicht. Dann werde ich ja auch wieder unsicher, weil ich mich ja immer wieder wiederhole und ich das nicht gewöhnt bin. Ich hatte halt noch nicht viel Umgang mit Kleinkindern, sondern eher mit Erwachsenen. Ja. Und ich bin es nicht gewohnt, dass meine Grenzen in der Art halt so dolle nicht gewahrt werden. Und ich glaube, das verunsichert mich auch wieder, dass ich immer wieder das wiederholen muss und dann wahrscheinlich nicht konstant in meinem in meiner Bestimmtheit bin. Ja, total sinnvoll, macht Sinn.
Ja, ist auch ja total schwierig. Also es ist ja, also dieses Grenzen zeigen, wie ich vorher schon meinte, das ist einfach für Eltern, das ist eine richtige Erziehungskompetenz, die wir erstmal lernen dürfen. Ja, und Eltern erwarten immer von sich, dass sie das können sollen. Nur dann ist es ja auch oft so, dass sie ja gar kein Vorbild hatten in ihrer eigenen Kindheit und es wirklich von null auf lernen dürfen und sich auch ja, diese Erlaubnis zu geben, ich darf das lernen, dieses liebevolle Grenzen setzen, ich darf lernen, Gefühle zu begleiten. Das gebe ich Eltern immer mit, dass sie milder mit sich sind, ja, und das nicht von sich erwarten, dass sie das können müssen.
Ja. Du hast jetzt schon öfter die bedürfnisorientierte Erziehung angesprochen. Ich möchte auf den Punkt gerne noch hinaus, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte. Ich habe schon ganz oft gelesen, es gibt immer mehr Studien dazu, dass Elternschaft noch zehrender ist, dass Eltern noch nie so erschöpft waren wie aktuell. Dabei steht uns ja so viel Wissen zur Verfügung, unter anderem auch Bedürfnisorientierung und so weiter. Und ich glaube, das spielt auch ganz gut in das rein, was wir jetzt schon besprochen haben. Ich für mich habe die Antwort gefunden, dass ganz oft so eine Performance dazu kommt. Also, dass wir so tun, wir wenden jetzt bedürfnisorientierte Erziehung an, aber im Inneren ist es gar nicht angekommen. Also was du jetzt vielleicht auch schon geschildert hast, unser Nervensystem, die Kinder sind so sensibel darauf, mein Herz schlägt, eigentlich bin ich so wütend in mir, aber ich habe gelernt, Bedürfnisorientierung sagt, ich spiegel die Gefühle meines Kindes und sage, ich sehe, dass du wütend bist, aber innerlich brodelt es auch in mir. Das ist so eine Hypothese von mir. Ich würde gerne von dir wissen, ob an der was dran ist oder was du vielleicht noch für Ideen hast, warum Elternschaft aktuell so zehrend und anstrengend von vielen wahrgenommen wird.
Ja, es ist natürlich ein totaler Umbruch. Es hat ganz viel damit zu tun, dass es eigentlich ist wie eine neue Sprache, die Menschen lernen, eine komplett neue Sprache. Und ich denke, alle, die das mal gemacht haben, eine neue Sprache zu lernen, das braucht ganz viel Zeit. Und hinzu kommt auch, dass Bedürfnisorientierung missverstanden wird. Dass oft ja davon ausgegangen wird, es würde hauptsächlich um die Bedürfnisse der Kinder gehen. Und also meines Erachtens geht es in einer Familie in erster Linie darum, dass die Leitwölfe, Leitwölfinnen der Familie in ihrer Kraft sind. Denn nur wenn sie das sind und sie gut für sich sorgen, sie klar ihre Grenzen stecken, sie auch ausreichend Unterstützung haben, erst dann können sie auch die Elternteile sein für ihre Kinder, die ihnen das geben, was sie brauchen. Ja, und oft passiert es eben, dass Eltern dann durch diese Haltung, ich will sofort und immer diese Bedürfnisse erfüllen, auch in so eine aufopferungsvolle Rolle gehen und dann sich selbst total vergessen und deswegen noch weniger in ihrer Kraft sind, die eigenen Bedürfnisse wie Schlaf, Essen zu kurz kommen. Ja, also wirklich diese Grundbedürfnisse, und darüber leidet eben auch, das zeigt die Bindungsforschung, die Feinfühligkeit. Das heißt, eine Mutter kann dann vielleicht gar nicht mehr erkennen, dass das Kind gerade hungrig ist, weil sie selbst gar nicht bei sich ist. Und deswegen arbeite ich mit Eltern ganz viel an der sogenannten erlebten Sicherheit im Hier und Jetzt. Damit meine ich, dass ich mit ihnen das Nervensystem reguliere über Atmung. Also diese körperliche Ebene ist wahnsinnig wichtig, die wird oft vergessen auch. Deswegen ist mir die total wichtig. Also körperorientierte Psychotherapie ist es eigentlich. Dass Eltern sich in dem Moment, wenn sie ihr Kind begleiten, sicherer fühlen. Also, dass sie zum Beispiel den Boden unter den Füßen spüren, dass sie die Atmung verlangsamen, dass sie erstmal den Körper ausschütteln, bevor sie überhaupt reagieren, um dieses Nervensystem wieder einigermaßen ins Gleichgewicht zu bekommen. Ich arbeite zum Beispiel dann mit Glaubenssätze, das ist noch eine andere Ebene. Die innere Kindarbeit ist noch ein Baustein, den ich nutze. Und diese Summe an Dingen hilft Eltern, einfach bei sich zu sein, das Nervensystem dauerhaft auch besser regulieren zu können. Und dann ist das Spannende, Melanie, finden Eltern oft die Lösung in sich selbst, wenn sie bei sich angekommen sind. Also ich begleite Eltern jetzt über viele Jahre, die sagen, Martina, das ist so verrückt, ich bin einfach zu einer anderen Mama geworden, weil im Grunde sie verstanden haben, es geht darum, bei mir anzufangen. Ja, und ich kann noch so viel, wie du es gerade so schön beschrieben hast, Melanie, irgendwelche Strategien anwenden und Sätze auswendig lernen und es nicht fühlen, und das kommt beim Kind überhaupt nicht an. Ja, deswegen, natürlich hilft es auch, es ist Unterstützung, wir wissen zumindest, was wir tun können. Ja, also ich sage immer, es beeinflusst sich gegenseitig, ja, dieses Wissen und auch die Handlungsstrategien und allerdings dann eben diese, ja, innere Haltung, diese erlebte Sicherheit im Hier und Jetzt, das ist wahnsinnig wichtig. Denn viele Eltern fühlen sich gerade auch bei Geschwisterstreit ganz schnell bedroht. Ja, oder auch wenn jetzt ein Kind eine Grenze überschreitet, kommt innerlich so, das Herz fängt an zu rasen, man wird wütend, man ist nicht mehr in seiner Mitte und ist eigentlich im Fight, Flight oder Freeze-Modus, ja, in diesem Überlebensmodus. Und natürlich, da ist nämlich auch das Gehirn in einem Zustand, dass es gar nicht mehr klar denken kann, kann ich dann nicht erziehungskompetent reagieren. Und dabei helfe ich Eltern, dass sie wirklich in so ein absichtsvolles Handeln kommen. Ja, dass sie einfach dadurch, dass sie selber ruhig sind, bei sich sind, wissen, okay, jetzt ist das zu tun, ABC. Aber das kann ich nur, wenn ich in meinem präfrontalen Kortex, also im oberen Gehirn bin. Und das braucht einfach ein bisschen Unterstützung. Ich sage mal so 1-2 Jahre und regelmäßig dran arbeiten. Und dann schaffen das wirklich die allermeisten Eltern, die ich jetzt begleite.
Schön. Das bedeutet, ich könnte mir vorstellen, oftmals kommen vielleicht die Eltern auch zu dir oder andere zu anderen Beratungsstellen und sagen, mein Kind ist so wütend. Ich bin jetzt ja auch, glaube ich, eher mit dem Anspruch rangegangen, dass ich von meinem Kind erzählt habe, anstatt von mir. Und dann ist eigentlich die große Erkenntnis, hey, setz lieber bei dir an als beim Kind, weil das Kind ist nicht das Problem. Das Kind macht die normalen Entwicklungsphasen durch, wie du so schön meintest. Das würde ich auch gerne nochmal festhalten, dass Wut normal ist, ja, auch für das Umfeld. Weil immer diese Blicke kommen halt im Supermarkt und Co., ne? Aber das versuche ich mir mal ganz tief zu verinnerlichen.
Das ist dann wunderbar, wenn du das machst, ja.
Ja, weil mir das immer sehr schwer fällt im Außen, in der Öffentlichkeit, mich diesen Blicken auszusetzen. Ja, und schön, dass du das nochmal so klar gesagt hast, dass dann viel mehr bei den Eltern angesetzt wird einfach, dass dieser Umgang damit besser wird, ne?
Ja. Genau. Und vor allem die eigenen Grenzen, diese Klarheit. Also ich übe mit ihnen einfach ganz stark diese Standhaftigkeit, dieses klar zu sich stehen, klar bei einer Grenze zu bleiben, ohne jetzt hart zu werden, innerlich trotzdem in der Liebe zu bleiben, ist ja eine riesige Kunst. Ja, das sind so ein paar Bausteine, die dann einfach ganz viel bewirken, weil Kinder die feinen Antennen haben und ja alles auch immer wieder spiegeln. Das ist ja das Gemeine. Ja, wenn man einen schlechten Tag hat, dann kriegt man es direkt noch obendrauf zurück. Das ist schon echt wie so ein Trainingslager jeden Tag.
Ja, kann ich bestätigen. Ich muss sagen, ich erwische uns als Eltern auch manchmal dabei, dass wir gerne mal ablenken bei so harten Wutanfällen. Noch funktioniert das manchmal. Inwiefern ist das sinnvoll oder kann man das in einem bestimmten Alter noch machen oder ist es in einem bestimmten Alter schlimmer als in einem anderen Alter? Ist es überhaupt jemals sinnvoll und was wäre besser? Also wie könnte ich wirklich, du hast es schon ein bisschen geschildert, mit diesen Wutanfällen umgehen, bei mir ansetzen, aber ich wollte jetzt auf den Punkt hinaus, auch wenn das Kind wirklich mit Verhalten auffällig wird, also sich selbst verletzen möchte oder andere Dinge kaputt machen möchte, ist bei uns auch so ein Ding. Er wirft dann auch immer sehr viel. Das wahrscheinlich in irgendeiner Art umlenken. Aber ja, ich lasse die Antwort einfach bei dir.
Ja, Melanie, das ist ja was ganz viele Eltern beschäftigt. Deswegen, also es gibt erstmal einen großen Unterschied zwischen Ablenken und Umlenken. Mhm. Ablenken ist es so, dass ich zum Beispiel dem Kind dann eine Kinderserie anmacht, das wäre Ablenken oder dass ich also digitale Medien einfach nutze oder dass ich Süßigkeiten anbiete oder dass ich sage, ach, guck mal da drüben, da fliegt ein Vogel, ist der nicht schön? Ja, das ist totales Ablenken, also dadurch gebe ich dem Kind nicht den Raum für sein Gefühl. Mhm. Und Umlenken ist innerlich die Haltung, aha, du bist jetzt wütend, also erstmal die Basis, Boden unter den Füßen spüren, Atmung verlangsamen, ja, und dann wirklich in diesem Moment erstmal kurz bei sich anzukommen und nachzudenken, was ist gerade das Thema, was braucht mein Kind gerade? Denn vermutlich wollte es selbst entscheiden oder es ist gerade total müde und braucht einfach nur, dass ich es jetzt in den Arm nehme und gucke, dass es zur Ruhe kommt. Oder es ist hungrig und ich darf schnellstmöglich dafür sorgen, dass das Kind irgendwie Zucker in den Körper kriegt, weil es total unterzuckert ist. Das wird auch ganz, ganz häufig, ist das ein Grund für Wutausbrüche übrigens, das wird oft unterschätzt, dass die Kleinen einfach vollkommen Nervenzusammenbrüche kriegen, weil sie hungrig sind. Oder das Kind ist vollkommen überreizt, drüber, übermüdet. Das heißt, es geht dann so ein bisschen um die Ursache des Wutausbruchs. Und das kann man echt üben, ja. Also dann auch das Kind beobachten und auch vielleicht im Nachgang manchmal erst überlegen, was war denn eigentlich das Thema? Ja, in dem Moment ist es manchmal oft schwer. Nur dann kriegen Eltern mehr und mehr eine gute Verbindung und können schneller erkennen, was ist die Ursache. Also ich habe ein paar Beispiele jetzt genannt. Mhm. Umlenken wäre dann, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Zum Beispiel schnell einen Keks holen, ja. Oder schnell dafür sorgen, dass das Kind in den Arm genommen wird, weil es eigentlich Nähe braucht. Auch wenn sie es vielleicht dann erstmal ein bisschen wehrt, dann ist es dann oft so eine Entspannung. Das Kind kann dann in sich zusammensacken und ist einfach nur glücklich, dass es in den Arm genommen wird. Oder dem Kind, wenn es um die Autonomie ging, etwas anzubieten, was es selber machen darf. Ja, mhm. auch in der Wut zu sagen, du wolltest es selber machen und kannst du dann jetzt das Auto aufmachen zum Beispiel oder kannst du mir das darüber tragen oder vielleicht auch zum Beispiel fragen, was wolltest du denn selber machen? Ja, weil oft kommt dann auch eine Antwort, ja, weil manchmal ist es ja nicht ersichtlich, was es war. Ja, ich habe das ein ganz süßes Beispiel, oh mein Gott, das ist wirklich so herzerweichend, und zwar die Kleine von meiner Freundin, die ist jetzt 2 Jahre alt und der Bruder ist 3,5 und er hat ein Fahrrad und einen Helm bekommen und sie darf halt noch nicht Fahrrad fahren und sie hat immer einen extremen Wutausbruch bekommen, bis meine Freundin gecheckt hat, es geht gar nicht um das Fahrrad, sondern es geht um den Helm. Ja, weil sie jetzt immer gesagt hat, du bist ganz wütend, und warum denn? Und dann hat sie irgendwann, ja, ich kann nicht richtig reden, hat sie dann gesagt, der Helm. Ja, und jetzt läuft die Kleine immer mit dem Helm auf der Straße neben dem Bruder her, wenn er Fahrrad fährt. Und das sind manchmal, ist auch die kindliche Perspektive, ja, so aus Erwachsenensicht, so schwer zu erkennen, also hat auch keine Logik. Man darf manchmal sich wirklich da auf das Kind einlassen und diese Strategie feiere ich so sehr, ja, weil habe ich dann so gelacht und gedacht, ja, das ist dieses, ich habe mich drauf eingelassen und jetzt läuft sie da mit Helm. Das ist so wichtig, weil dann kann ich umlenken. Ja, dann kann ich ihr den Helm anbieten, kann ich ihr das Essen bringen und manchmal, wenn Kinder sich halt auch so reinsteigern in Wutausbrüche, es gibt's auch, ist es schon auch wichtig, irgendwann rauszuhelfen, denn es ist nicht Sinn und Zweck der Sache, ein Kind jetzt eine Dreiviertelstunde lang in der Wut zu lassen, sondern dann ist es okay, wenn das Kind mal eine Viertelstunde wütet und dann empfehle ich zum Beispiel auch, einen kalten Waschlappen in den Nacken zu legen oder was Saures anzubieten, irgendwas, dass der Körper runterfahren kann. Eine Umarmung, vielleicht auch den Raum wechseln, weil das Kind ist ja dann auch in diesem Überlebensmodus, in dem Moment, es braucht so einen Reiz auch, der dabei hilft, wieder zu sich zu kommen.
Mhm. Ja? Mir wird jetzt so der Unterschied klar und ich glaube, wir haben bislang viel abgelenkt auch.
Mhm. Machen viele Eltern, weil dann ist ja klar, woher soll man es auch wissen, ja?
Ja, deswegen so schön, dass du auch aus meiner Frage genau das Thema gemacht hast, ablenken und umlenken. Ich wusste gar nicht, dass man das so schön auch noch dieses Wortspiel hat. Das wird so klar, der Unterschied dadurch.
Das habe ich irgendwann in meinem Kurs mal so geprägt, weil genau dieses Thema ganz viele Eltern haben.
Ah, ja,
okay. Habe ich selber irgendwann gedacht, wie kann ich es am besten erklären und habe dann diesen Begriff Umlenken für mich gefunden, weil ich finde, Umlenken zeigt so schön, ich erfülle dann durch das Umlenken das Bedürfnis. Ja. Und Ablenken verlagere ich das Ganze nur. Das ist so, wie wenn ich einem Baby, wenn es weint zum Beispiel, das nicht erlaube, dass es weint, obwohl es seine einzige Sprache ist. Und dann ist das Kind vielleicht ganz schnell ruhig, wenn es dann einen Schnulli kriegt oder so. Und dann kommt aber dieser Druck, der konnte nicht abgebaut werden, weil oft ist auch Weinen und Wut Stressabbau. Mhm. Dann kommt es halt zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, ja, und dann ist es nur ja verschoben sozusagen und die Ursache wurde nicht beachtet.
Richtig gut, dass du das nochmal klar machst. Und ich wollte noch einmal mehr darauf hinaus, was signalisiere ich denn meinem Kind damit, wenn ich es andauernd ablenke? Also in meinem Kopf kommt direkt so auf, dass das nicht gut ist, diese Wut zu fühlen. Also unser Thema ist heute Wut. Natürlich kann man das ja bei allen Gefühlen wahrscheinlich anwenden, die einfach unerwünscht sind in dem Moment. Und was können vielleicht auch Negativfolgen davon sein, wenn immer, wenn das Kind wütend ist, das iPad irgendwie rauskommt oder so jetzt in meinem Kopf als Beispiel.
Ja, tatsächlich, dass Gefühle einfach nicht erlaubt sind. Und was fatal tatsächlich daran ist, dass Kinder nicht aushalten lernen, dass es auch unangenehme Gefühle geben darf. Ja, das heißt, es sind dann oft Kinder mit einer kurzen Zündschnur, mit einer niedrigen Frustrationstoleranz. Das können Kinder auch später noch lernen, ja, weil das Gehirn ist neuroplastisch. Für alle, die sich jetzt anhören, denken, oh Gott, ich habe was falsch gemacht, da gibt es immer noch Wege, es den Kindern beizubringen. Und das ist so ein bisschen die Folge davon. Weil es ist schon wichtig, dass ein Kind auch mal weiß, jetzt war ich 15 Minuten lang frustriert oder auch eine halbe Stunde lang und danach hat sich das verändert und mir ging es wieder besser. Und das ist etwas, was Kinder in der frühen Kindheit eben durch die Koregulation, durch das Begleiten sehr gut lernen können. Ja, es gibt ja einfach auch Erwachsene, die können es überhaupt nicht aushalten, wenn mal was frustrierend ist oder ja, die kommen dann überhaupt nicht klar und haben dann Nervenzusammenbruch, weil sie diesen Frust fast nicht ertragen können und gelernt haben, das ist was ganz Schlimmes. Und so ist es ja nicht. Das Leben ist ja immer wieder total frustrierend. Ja, jeden Tag gibt es Frustmomente. Und deswegen, auch es gibt auch Eltern, die oft versuchen dann schon fast ja wie auf Eierschalen zu gehen, weil sie Angst vor diesen Ausbrüchen haben. Und das kann ich auch so nachfühlen, denn es ist ja auch anstrengend, am Tag viele Ausbrüche zu begleiten. Und da sage ich dann auch immer, das dauert eine Zeit lang, dann wird es erstmal stärker, wenn ich da dranbleibe und dem Kind es zumute, auch den Frust. Und dann kann das Kind mit der Zeit einfach besser damit umgehen.
Ich glaube, das wäre auch so meine Frage zum Abschluss, weil wir jetzt schon so viel überall reingeschnuppert haben. Wenn wir das Kind jetzt oder unsere Kinder in dem Fall begleitet haben und das geschafft haben, vielleicht nicht immer abzulenken, sondern umzulenken, auch bei uns selber anzusetzen. Wann ist überhaupt ein Kind in der Lage, sich vielleicht auch anzufangen, selber zu regulieren, dass nicht die Eltern immer so viel begleiten müssen oder dass man vielleicht selber mal in den Moment kommt, puh, ich habe es geschafft und jetzt darf sich das vielleicht auch ein bisschen auszahlen.
Genau, also es kommt ganz oft so, bei manchen Kindern, wenn es früh ist, schon mit 5 Jahren. Und dann ist es oft, dass es in der Grundschulzeit, so in der 2. Jahrgangsstufe, da ist es bei vielen Kindern dann schon ein bisschen entspannter. Also ich habe so viele Zweitklässler auch begleitet und es war wirklich spannend zu sehen, wie die Erstklässler damit oft echt noch große Schwierigkeiten hatten. Und dann so über diese Tausende von Kindern, die ich gesehen habe über die Jahre, kann ich wirklich so im Schnitt sagen, so ab der 2. Jahrgangsstufe fangen Kinder dann an, ja, da besser für sich sorgen zu können und möchten das dann auch alleine schaffen. Genau. Oder können es auch gut annehmen, dass sie begleitet werden.
Okay, sehr schön. Und mir sind doch noch 2 Fragen eingefallen.
Her damit.
Ja, weil das war mir noch so wichtig, eigentlich das mal zu klären, weil ich selber ja eine Frau bin und gelernt habe oftmals, auch als Mädchen mit diesen Glaubenssätzen aufgewachsen bin. Wut war zum Beispiel sehr unerwünscht. Ist das auch immer noch sehr Thema in den Schulen und so weiter, dass man wirklich diese starken Unterschiede zwischen Junge und Mädchen sehen kann? Und was wäre vielleicht ein besserer Ansatz auch schon, ja, bei Kleinkindern damit umzugehen, dass das vielleicht bei beiden Geschlechtern normalisierter betrachtet werden kann?
Ja, Melanie, danke. Ganz spannende Frage. Also Gefühle sind tatsächlich immer noch gegendert. Also ich denke inzwischen viele, die ja darauf achten, dass auch Mädchen wütend sein dürfen und Jungs auch traurig sein dürfen. Nur es ist halt leider noch nicht überall angekommen und deswegen finde ich das so wichtig, auch in andere Bildungssysteme zu schauen, wo da auch einfach noch mal viel mehr Wert auch auf diese wirklich genderneutralere Erziehung gelegt wird. Da, ja, das liegt mir auch so viel am Herzen, dass Kinder einfach lernen, ich darf mit all meinen Gefühlen da sein, unabhängig vom Geschlecht. Ja, weil oft ist es ja so, dass die Jungs dann nicht traurig sein dürfen und irgendwie immer stark sein sollen und nicht weinen dürfen und die Mädchen dürfen nicht wütend sein. Es hat sich schon auch abgezeichnet. Die Mädchen waren schon häufiger angepasst im Schnitt als die Jungs, ja, die dann auch auf den Tisch gehauen haben oder wütend waren oder getreten haben. Genau, ja.
Und ich vermute, das ist auch wieder ein Punkt, wo wir Eltern bei uns ansetzen dürfen, weil wir sind ja die Vorbildfunktion und ich würde auch behaupten, ich habe hier heute zum Beispiel rot lackierte Fingernägel. Mein Partner trägt nie lackierte Fingernägel. Die Kinder sind doch so aufmerksam, dass dieses ganze unbewusste Verhalten saugen die ja auch so auf. Auch Felix, also der Vater unseres Sohnes, mein Partner, weint nicht. Also ich würde sagen, durchs Vaterwerden ist er sehr viel emotionaler geworden. Aber trotzdem, ich habe ihn noch nie irgendwie schluchzen oder wirklich weinen sehen. Höchstens mal so eine Kullerträne. Und das sind ja auch schon Dinge. Das ist so schwer, das zu durchbrechen, dieses unbewusste Verhalten. Also klar können wir jetzt aktiv daran arbeiten, dass wir das bei unserem Sohn zulassen, aber letztendlich, glaube ich, schaut er sich ja auch so viel ab von uns. Also wie können wir das mehr durchbrechen, diese Erziehungsstile, die immer noch so gegendert sind, wie du so schön gesagt hast.
Ja, also ich denke, das ist natürlich die größte Herausforderung, da selbst dann aus sich herauszugehen und dann Vorbild zu sein. Das ist natürlich immer das Beste für die Kinder. Sie lernen am schnellsten am Vorbild, nur was schon auch echt eine Wirkung hat, ist, wenn zum Beispiel jetzt der Felix deinem Sohn erlaubt zu weinen, ist das schon mal ganz, ganz viel und ganz groß. Ja, also um da den Druck so ein bisschen rauszunehmen, das bewirkt ganz viel. Wie reagiert auch zum Beispiel dann der Papa darauf, wenn ich weine? Oder wie reagiert bei einem Mädchen die Mama darauf, wenn ich wütend bin? Sagt sie gleich, das darf ich nicht? Oder sagt sie, du darfst wütend sein? Schau mal, wenn du wütend bist, könntest du zum Beispiel ruhig atmen oder so. Ja, weil ganz spannend ist auch, gerade bei den jüngeren Kindern wird ja empfohlen, diese Wut auch rauszulassen, wie zum Beispiel ins Kissen zu schlagen oder auch vielleicht in ein Kissen zu schreien. Nur auch da ist es immer wichtig, gerade mit zunehmendem Alter wollen Kinder eigentlich gar nicht mehr diese Wut so aggressiv zum Ausdruck bringen, ja, sondern sie möchten eigentlich auch eher Strategien lernen, wie ruhiges Atmen, ja, das heißt auch dieses aus der Haut fahren und impulsiv sein. Das ist etwas, was wir Kindern beibringen können, wie sie damit umgehen können, dass sie das eben gar nicht brauchen. Das ist ja auch anstrengend für einen Erwachsenen, wenn der regelmäßig total cholerisch ist. Und da empfehle ich auch immer, den Kindern Strategien anzubieten, die ihnen es erlauben, relativ schnell wieder in einen entspannten Zustand zu kommen, wie über die Atmung, über ja andere Strategien und natürlich dauerhafte Koregulation. Wenn ich als Kind lerne, da ist immer jemand für mich da, wenn ich wütend bin, kommt es eigentlich von ganz alleine. Also anfangs schreien sie noch ins Kissen und irgendwann gehen sie in ihr Zimmer und knallen die Tür zu. Es wird mit der Zeit eigentlich automatisch durch diese liebevolle Begleitung so, wie wir uns das wünschen.
Das nimmt mir auf jeden Fall den Druck. Danke dafür. Ich fand, das war auch ein schönes Abschlusswort. Trotzdem wollte ich noch einmal fragen, wenn jetzt hier uns viele zugehört haben und sich denken, oh, die Martina, die hat so tolle Sachen erzählt. Gibt es denn, oder was gibt es für Angebote bei dir nochmal ganz konkret, die vielleicht genau in diese Richtung abzielen? Ich dachte, du hättest auch Online-Kurse. Bin ich da richtig informiert? Erzähl doch nochmal ganz kurz, was man
ja,
in der Richtung
bei dir wahrnimmt. Dass ich davon erzählen darf. Also tatsächlich gibt es die Bindungsinsel, die ganz viele Eltern über Jahre hinweg jetzt schon über alles lieben. Da treffen wir uns immer freitags. Ein ganz kleines Training ist ein Audiotraining. Und das kann man auch jederzeit anhören, also es ist ganz schön. Und da geht es eben um diese erlebte Sicherheit, um die Selbstregulation und um ganz viele Erziehungskompetenzen, die ich vermittle. Und zusätzlich machen Eltern dann eben einen großen Bindungskurs, wenn sie einfach ja das komplette Paket haben wollen. Es ist der Bindungskurs und die Bindungsinsel als Begleitung. Und da sind wir halt auch eine Community und stärken uns gegenseitig. Und in der Bindungsinsel kann man zum Beispiel auch reinschnuppern. Genau, ich habe einen großen Geschwisterkurs auch, weil ich Geschwisterforschung auch lang gemacht habe. Und genau, wie die Akademie hatte ich ja anfangs erwähnt, also für alle, die da auch ganz tief einsteigen wollen und auch sagen, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, brenne total für dieses Thema Bindungsorientierung, da startet jetzt tatsächlich Mitte Juli, kommen wieder neue Menschen in meine Akademie. Also für alle, die jetzt dabei sein wollen, das ist eine einjährige Ausbildung und am Ende hat man wirklich auch eine von der ZFU geprüfte Zulassung für die Ausbildung und kann dann einfach ja vielleicht sogar in dem Beruf arbeiten oder sich nur persönlich weiterentwickeln. Genau, das sind so einige Angebote und Instagram, da gibt es ja immer ganz viel kostenlos. Mein Podcast, der ist auch kostenlos. Also da ist einiges da, was man auch einfach so kostenlos anhören kann. Ja,
sehr schön. Ich danke dir für deine ganze Expertise. Wir werden das alles auf jeden Fall noch in den Shownotes in der Folge hier verlinken. Und ja, liebe Martina, ich danke, dass du heute da warst. Danke, danke für die ganzen Tipps, die ich mitnehmen durfte.
Gerne. Danke, dass ich da sein durfte und für die tollen Fragen und deine wahnsinnige Ehrlichkeit und Offenheit, Melanie. Das finde ich ganz beeindruckend, wie du da einfach mit den Themen umgehst. Bewundere ich immer wieder bei Mamas.
Dankeschön. Ich hoffe, dass diese Verletzlichkeit auch den anderen hilft. Das ist auf jeden Fall immer das Feedback, was ich bekomme. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Authentizität.
So ist es.
Dass wir wirklich an den Kern rankommen, oder?
Ja, vor allem wir Frauen, wir dürfen da so offen mit sein, genau. Ja. Danke dafür.
Mach's gut, tschüss.
Auch, tschüss.